Es wird ein bisschen ein Ausflug. Ja, als wäre am besten selbst.
So, guten Tag. Ich bin also nicht der Herr von der Piratenpartei, sondern ich bin der Referent, der eigentlich jetzt im kleinen Saal etwas vortragen wollte. Bin jetzt hier im großen Saal gelandet, weil die Piratenpartei noch nicht da ist. Sie wurde gerade darauf hingewiesen. Und mein Vortrag ist ein Vortrag über die Funktechnik. Ich bin Diplom-Ingenieur, Fachrichtung elektronischer und wissenschaftlicher Gerätebau und Informationselektronik. Ja, wie viele in diesem Land hat auch mich die Arbeitslosigkeit geschlagen. Also schreibe ich Bücher. Im Herbst wird eins von mir zum Verbot der Glühlampe rauskommen. Ein Buch über Elektrosmog wird folgen. Warum mache ich das? Ja, ganz einfach. Wenn der Staat mir kein Einkommen, kein bezahltes Einkommen bieten kann, muss ich mich halt auf die Kritik schmeißen. So einfach ist das manchmal im Leben. Und ich habe eine Bitte an Sie. Ich erzähle Ihnen ja einige Dinge. Prüfen Sie die bitte. Recherchieren Sie dazu. Denken Sie nach und handeln Sie dann angemessen. Das ist meine Bitte an Sie. Ich bringe in dem Vortrag etwas zur Nutzung der Funktechnik von gestern bis morgen, etwas über Datenspuren und ungewollte und gewollte Abstrahlungen, etwas über die Angriffe auf Funkdaten, zu den Ergebnissen, dem Schutz und dem Bruch des Schutzes. Wenn die Zeit reicht, bringe ich auch noch etwas zu unsicherem Wissen zum Thema und am Schluss wage ich eine Prognose. Die Nutzung der Funktechnik begann vor rund 100 Jahren. Ich habe hier einige damals und noch vor wenigen Jahrzehnten übliche Anwendungen aufgelistet. Das sind nicht viel, sind überschaubare Mengen. Noch vor 10, 20 Jahren war ja die Funktechnik nicht so verbreitet, wie man das heute hat. Ich hab Ihnen mal das Handy von 1990 mitgebracht. Das war das CB-Funkgerät. Also so etwa, ich kann es mal rumgeben, bitte nicht kaputt machen, es ist mein Privateigentum. So etwa war damals die Reichweite, die ist durchaus vergleichbar mit einem Handy von heute. Das ist mein aktuelles Handy. Und das ist ein Handy, was etwa 10 Jahre alt ist. Das habe ich 2002 gekauft, kurz vorm Hochwasser. Alle drei Geräte haben etwa die gleiche Reichweite, natürlich grundlegend andere Parameter. Ich nehme mal die Antenne rein. Sie können das Gerät nicht auf Sendung schalten, weil ohne ausgezogene Antenne könnten bei dieser Bauweise die Endstufen kaputt gehen. Und da habe ich eine Batterie rausgenommen. Also einschalten können Sie es nicht, aber vielleicht biegen Sie es mal beim Rumgehen. Morgen wird die gesamte Funktechnik kaum noch ohne ernste Probleme zu beherrschen sein. Die Beschnüffelung durch Amateure, die ist nicht so sehr das Thema von morgen, weil die Funktechnik wird immer unüberschaubarer. Die Amateure kriegen echte Probleme, wenn sie jemanden beschnüffeln wollen. Aber die professionellen Schnüffler, die finanziell starken Datendiebe, die werden davon profitieren. Auch Terroristen werden davon profitieren. Sie können auf riesige Datenmengen, illegal und in der Zukunft, besonders bei Funk natürlich, völlig unbemerkt zugreifen. Einen Einbruch kann man zum Beispiel dadurch vorbereiten, dass man die Energiekostenzähler, die jede Wohnung hat und die in Zukunft ja auch mit Funk funktionieren, einfach ausliest und guckt, wenn der Mensch da ist und wenn er nicht da ist. Die möglichen Tendenzen sind, eine dramatische Zunahme aller Funkaktivitäten, das sagte ich Ihnen schon. Es wird auch eine drahtlose Energieübertragung kommen. Die Leute, die das wollen, die stehen in Startlöchern und machen viel Werbung, auch wenn ich das für schlecht halte. Aber der Induktionskochherd ist ja schon so eine Anwendung. Es wird eine Funketikett-Massennutzung kommen, unabhängig davon, dass es datenschutzrechtlich und auch aus anderen Gründen echte Kritik dazu gibt. Es wird eine Maschine-zu-Maschine-Kommunikation kommen und es wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch eine Radaranlage in jedem Auto kommen. Und dort steht eine Funknutzung in den Kinderschuhen, die das Handy durchaus noch übertreffen könnte. Die Folgen, die Funktechnik stört sich gegenseitig. Ich mache Ihnen das dann hier noch ein bisschen vor. Ich habe ein paar ganz kleine, ganz, ganz bescheidene Experimente mitgebracht, um das ein bisschen aufzuwachen. Der Datendiebstahl, der durch die riesige Massennutzung der Funktechnik erschwert wird, könnte dazu führen, dass die Datendiebe aggressiver werden, dass sie von mehr oder weniger passiven Verfahren auf aktive Verfahren übergehen. Auch die illegale Datengewinnung durch Marketing und so wird alles zunehmen. Und damit einhergehend natürlich auch die Funkbelastung für die Lebewesen und die Technik. Das ist nicht so, dass Funk jetzt für alle gut verträglich ist. Ich wurde schon in meinem Studium, mein erstes Studium war von 1970 bis 1974, darauf hingewiesen, dass Funk gesundheitsschädlich ist. Im Experiment kann man alte Schnüffelverfahren leicht nachmachen, mit zwei Radios. Ich habe Ihnen zwar mal zwei solche Radios mitgebracht, das sind ganz einfache, super, wie so analoge Radios, wie sie überall sind. Wenn man die direkt nebeneinander hält, es kann sein, dass das jetzt hier durch die vielen wireless LAN und so gar nicht geht, dass ich Ihnen das nicht vorführen kann, dann werde ich das dann irgendwann mal versuchen, dem CCC über einen Tonfall zukommen zu lassen. Man stellt ein Radio auf die Mittelwelle, ein Ende ein, habe ich hier gemacht. Man nimmt das andere Radio und sucht damit das Interferenzpfeifen zwischen beiden Geräten. Auf die Art und Weise konnte man schon vor dem Zweiten Weltkrieg ausschnüffeln, was der Nachbar für ein Sender war. Das geht heute immer noch, wenn man analoge Radios benutzt. Sind natürlich dann Spezialempfänger nötig und zum Glück hat sich das nie durchgesetzt, das zu machen. Tut mir leid, Sie haben es gehört, die Störgeräusche durch wireless LAN und so sind zu groß. Ich hatte gehofft, dass es hier vom am Dozentenpult nicht so ausgeprägt ist. Ich mache einen Tonfile und den können Sie dann über den Konferenzdaten mit runterladen. Das ist so ein Pfeifen, das ist ganz typisch, wenn Sie die Sendereinstellung auf dem zweiten Radio durchdrehen, dann fängt das bei einem hohen Ton an, geht zu einem tiefen, setzt kurz ganz aus, geht für den Tiefen wieder um den Höhen. Das klingt dann beim Durchstimmen der Frequenz. Das klingt dann ungefähr so. Also so ungefähr. Das ist genau die Stelle, wo über die Frequenzmischung die Frequenz von dem einen Radio plus Zwischenfrequenz die Frequenz des anderen Radios ist. Dann kommen wir zu den Datenspuren. Sie merken schon, mein Vortrag ist relativ allgemein gehalten, aber es sollte auch eine Einführung für Leute sein, die noch nichts davon gehört haben. Bei allen Funkverfahren entstehen Datenspuren durch Physik und technische Realisierung. Aber es entstehen auch Spuren in gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen. Es entstehen auch Spuren in Lebewesen und durch Lebewesen werden auch Spuren verursacht. Ich weiß nicht, wer von Ihnen diesen Begriff schon mal gehört hat. Sie sind ja fast alles junge Leute. Ich habe in der Zeit, wo ich in Ihrem Alter war, noch sehr oft gehört. Das ist das Wort Goebbels-Schnauze. Das war der Volksempfänger, der in Massen vor dem Zweiten Weltkrieg noch produziert wurde und auch im Zweiten Weltkrieg. und der diesen Spitznamen bekommen hatte, weil man schon damals über diesen Rundfunk gesellschaftliche Prozesse versuchte durchzusetzen. Das sind durchaus auch Spuren. Ich rede nicht nur von technischen Spuren. Wir haben Spuren auch in anderen Lebensbereichen. Geredestörungen, Sie haben es gerade gehört, ich kann mein Experiment hier gar nicht vorführen. Übertragungsfehler, Gesundheitsschäden durch Funk sind auch Spuren im weiteren Sinn. Teilweise erzeugen diese Spuren irreparable Schäden. Also mir sind schon Geräte kaputt gegangen, weil neben einem empfindlichen Messgerät jemand einen Funk eingeschaltet hat. Manche Messgeräte vertragen es halt einfach nicht. Und so steht Funk auch seit einiger Zeit in dem Verdacht, dass er die DNA der Lebewesen irreversibel verändert. Eine gefährliche Sache. Bin ich aber auch schon in meinem Studium darauf hingewiesen worden. Damals kam als eine Anwendung für die Mikrowellentechnik die Tatsache, dass man in gentechnischen Labors Mikrowellenmutationen einsetzt. Der Datendiebstahl, der greift überall an. Die Funkwellen selbst sind ja immer direkt gesprungen. Die sind nur dann da, wenn gefunkt wird. Wenn man aufhört zu funken, sind sie weg. Aber die indirekten Spuren, die bleiben teils Jahrzehnte. Ich habe hier mal in andere Vorträge reingehorcht, zum Beispiel bei Google sind 10 Jahre oder länger, wo die Datenspuren noch da sind. Und das ist auch bei den Protokolldateien so. Die Protokolldateien werden zwar alle irgendwann wieder mal gelöscht und so, aber niemand kann verhindern, dass sie im Backup 10, 20, 30 Jahre liegen bleiben. Aus dem Grund halte ich auch die Vorratsdatenspeicherung für schlecht. Denn die Daten, die man speichert, egal ob nun Drahtdaten oder Funkdaten, die brauchen nur klauen und missbrauchen. Das Klauen ist billig. Und wenn sie einmal geklaut sind, hat das Opfer noch den Angriff auf sich selbst gezahlt. Das finde ich nicht gut. Direkte Spuren haben wir auch bei den anderen Funkarten, PMA, LBD und CB. So sieht so ein kombiniertes PMA-LBD-Funkgerät aus, gibt es heute immer noch, wird aber wenig benutzt, ist aber doch noch in Gebrauch. Also es ist nicht so, dass heute alles übers Handy geht. Ich war vor kurzem in der Sächsischen Schweiz, habe ich es eingeschaltet, da hörte ich, wie jemand Pferderennen kommentierte. Es war übrigens auf dem Lilienstein. Und das Pferderennen ist ja ganz schön weit weg. Also so weit ist die Reichweite dann bei optischer Sicht und guten Bedingungen dann schon. Und bei der Nutzung des unverschlüsselten WLAN kann man die Mails mitlesen. Man macht seine Post öffentlich, wenn man WLAN benutzt. Muss jeder selbst verantworten, ist jedem seine eigene Sache. Ich mache es nicht. Ich schicke keine Mails über ein unverschlüsseltes WLAN. Die Störabstrahlung von den Geräten, Monitoren, Grafikkarten und so weiter, das sind auch alles Datenspuren. Selbst die Kabeltastaturen kann man mitlesen. Nicht nur das, was gefunkt wird, ist Funk, sondern es gibt dann auch noch Funkabstrahlung, die man nicht will. An die indirekten Datenspuren, die auf meinem eigenen PC zurückbleiben, denkt meistens gar niemand. Zum Beispiel Microsoft Windows schreibt jeden Ein- und Ausschaltvorgang des Rechners mit. Da gibt es eine Software, eine Demo, PC und Off oder so ähnlich, da kann man sich das angucken. Wird alles protokolliert. Und da wird noch viel, viel mehr protokolliert im Hintergrund, was gar niemand weiß. Wir hatten hier auch einen Vortrag, wo forensische PC-Technik zur Sprache kam. Das ist genau der Bereich, wo man sich darüber kundig machen kann. Datenspuren sind fälschbar, auch wenn das manche speziell irgendwelche Strafverfolger nicht wahrhaben wollen. Datenspuren sind fälschbar. Man kann Datenspuren bei der Funktechnik fälschen. Ein ganz typisches Beispiel ist die Exemplarnummer der Netzwerkkarten. Über diese läuft der Funk. Und nur über diese. Und diese ist weltweit einmalig. Deswegen wird sie im WLAN, also im Funknetzwerk, als Identifikation benutzt, als Zugangsberechtigung, als Ausweis. Nun gibt es aber Tools, mit denen kann man die MAC ändern. Man nimmt einfach irgendeine beliebige in das Format reinpassende Datenkombination und schreibt sie in die WLAN-Karte rein. Dann sendet die WLAN-Karte mit dieser falschen Identität. Und schon ist der Hacker drin im WLAN. Auch wenn ein MAC-Adressfilter benutzt wird. Und unterm Strich kann es demjenigen noch passieren, dass die Ermittlungsbehörden den falschen öffnen. Auch dazu gab es ja einen Vortrag hier, wo die Ermittlungsbehörden nicht so sehr kreativ waren. Die ungewollten Abstrahlungen sind eine sehr defizile Angriffsstrecke. grundsätzlich sind sie unvermeidbar, gehen ja anders. Ne? Beeinflussen kann man die Intensität und die Wirkung im Empfänger. Die ENV beschäftigt sich mit der Thematik. Die Reichweite hängt von einer ganzen Reihe Faktoren ab. So können die Knattereffekte, die ein Handy verursacht, das leise Geräusch im Hintergrund ist WLAN. Ja, das ist das Handy. Und wenn ich eine große Entfernung zu meinem Sensor hier einhalte, das hört einfach gar nichts mehr. Also die Reichweite dieser Störungen, die ist teilweise recht gering. Aber zum Beispiel Radioastronomie, ne, 300.000 Kilometer. Der Trend geht hin, dass die einzelnen Geräte schwächere Nebenabstrahlungen abgeben. Das ist eindeutig der Trend. Die Konstruktion wird immer besser, die Leistung, die verbrauchen immer kleiner. Aber in der Summe aller Abstrahlung wird durch die explodierende Zahl von Anwendungen der Störpegel größer. Das heißt also, wir leben von Jahr zu Jahr an höheren Störpegel. Es gibt Leute, die in der Elektroforschung arbeiten, die haben die Zunahme von schon Faktor 1000 gemessen, über ein paar Jahre. Also die allgemeine Umweltlastung, so wie Feinstaub oder so. Ne? Dieser Trend der Störzunahme löst eine Spirale aus. Die Sendeleistungen müssen größer werden, damit sich die Geräte nicht stören. Die Störwirkungen werden dadurch größer. Und das wirkt natürlich alles den sinkenden Preisen entgegen. Macht es alles teurer. Insofern ist der Preisverfall nicht so schnell, wie er sonst wäre. Über diese Abstrahlung kann man die Gerätearten für Funkverfahren identifizieren. Ich hatte das hier. Jetzt gerade nicht. Aber ich hatte hier schon diese Geräusche und hatte schon darauf hingewiesen, dass man den WLAN und die Telefone unterscheiden kann. Man kann auch im Decktelefon von WLAN eindeutig unterscheiden über diese ungewollten Störabstrahlungen. Und über diese ungewollten Störabstrahlungen kann man auch die Tastatur eines PC abhören. Das ist ganz einfach, weil alle Tastaturen verwenden den gleichen Standort. Es ist nicht nur so, dass man eine Funktastatur abhören kann, die ist eher vielleicht sogar noch schwer abhörbar, weil dort meistens verschlüsselt gesendet wird, aber die PC-Tastaturen mit Strippe sind eigentlich ganz einfach abhörbar. Natürlich nur auf kurze Entfernung, ich habe es hier mit dem Handy gezeigt. Ne? Wobei natürlich kurz ist relativ. Ein Handy auf dem Mond kann von der Radioastronomie immer noch beobachtet werden. Das ist die drittstärkste Strahlungsquelle am Himmel. Also ist alles relativ. Die Stellen, wo die Funkstrahlung austritt, das sind so die Steckverbinder, da biegen sich die Kabel dann mal ein bisschen auf, also die spreizen sich so auseinander und das sind so die Stellen, wo dann die Funkstrahlung, die Ungewollte austritt und die hört man ab, ich gebe das Stück Draht mal rum. Für Menschen kann man diese Abstrahlungen hörbar machen, diese ungewollten Abstrahlungen, obwohl ja eigentlich nie wie beim Rundfunk jemand den Ton reingebracht hat. Trotzdem kann man das hörbar machen über den Empfang einzelner Spektralanteile, die in der Frequenzzusammensetzung versteckt sind, über Demodulation oder über Frequenzumsetzung. Und dazu habe ich Ihnen ein kleines Experiment mitgebracht. Der Sensor, den ich heute schon benutzt habe, das ist ein Kinderspielzeug. Das ist ein Fledermaus-Sensor. Der Fledermaus-Sensor detektiert normalerweise Ultraschall und setzt ihn in den hörbaren Bereich um. Wie das aber bei Spielzeugen ist, sie sind möglichst billig gehalten und dadurch gibt er auch Geräusche ab, wenn zum Beispiel draußen Gewitter ist. Der tut also auch auf Blitze reagieren, da hat man dann das Kratzen, möchte ich mal sagen, des Blitzes. Und damit kann man zum Beispiel Energiesparlampen hörbar machen, damit kann man auch anders hörbar machen. Ich mache mal meinen Laptop hörbar. Das ist der Bildschirm von meinem Laptop. In dieser Information hängen im Prinzip alle Informationen drin, die, über den, die auf dem Bildschirm anzusehen sind. Und das ist vorne dieses kleine Bedienfeld, der Mausersatz. Dort vorne gibt der Computer solche Geräusche von sich. Und das macht er an allen Ecken und Enden. Und nicht nur der Computer. Also es ist nicht so, dass nur der Computer, jeder Digitalfoto, dass diese gibt solche Töne, solche Frequenzen ab. Ne? Ich mache sie ja nur hörbar, damit der Mensch mal das wahrnehmen kann mit seinen Sinnesorganen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt für uns gemacht ist. Aber damit kann man natürlich auch noch stören. Schaltnetzteile kann man genauso hörbar machen. Ne? Das sind ja auch kleine Zuhaben. Ne? Kommen wir zu den Angriffen auf Funkdaten. Die Angriffe auf Funkdaten sind meistens nur ein Angriff unter vielen. Angriffsziele haben wir zwei. Wer mit wem, auch das wurde in Vorträgen heute schon angesprochen. Und was, also was wird gefunkt, was ist drin. Wer mit wem, das ist oft überhaupt erstmal der Anlass, warum jemand ausgeforscht wird. Im Zug hat sich zu DDR-Zeiten mal ein RAF-Terrorist zu mir ins Abteil gesetzt. Es dauerte keinen Tag, kamen die Herren von der Stasi und forschten mich über das Gespräch aus. Noch am gleichen Tag. Dass das ein Terrorist war, das habe ich erst so um 1998 rum erfahren, da kam ein Fernsehfilm, wo der Mann drin war. Bis dahin habe ich es nicht gewusst. Fiel mir natürlich wieder ein, was damals los war. Das Wer mit Wem ist also immer eine Schlussfrage aller Geheimdienste, habe ich selbst erlebt. Und es gibt Veröffentlichungen, nach denen Geheimdienste seit Jahrzehnten bereits die Köpfe aller E-Mails mitlesen. Und in den Köpfen der E-Mails, die man ja eigentlich als einfacher Computernutzer gar nicht sieht, steht ja drin, wer mit wem. Bei der bidirektionalen Übertragung ist keine vollständige Anonymität möglich. Mindestens die Letzten in der Kette müssen die Adresse kennen, die Klartextadresse, sonst kommt der Post nie an. Wenn der Briefträger nicht weiß, wo ein Brief einwerfen soll, kann man nicht zustellen. Verschlüsselung und Anonymisierung bieten einen sehr hohen Schutz vor Ausspähung, aber keinen hundertprozentigen. Über indirekte Eigenschaften kann man dann auch noch was tun. Die Funkdaten, die Inhalte des Funks, kann man über zwei Wege abgreifen. Einmal über passive Verfahren, das ist im Prinzip Lauschen, mit Funkempfängern Lauschen. Und mit aktiven Verfahren. Das ist sowas wie die Brechstange, wie die elektronische Brechstange, nebenwirkungsreich, verursacht Spuren und Schäden. Und das wird dann meistens bemerkt. Wir haben das erste bleibt praktisch unbemerkt. Passive Verfahren sind fast immer Funkempfangsverfahren, zum Beispiel die vorhandenen WLAN-Adapter, die in jedem Computer heutzutage sind, auch in meinem hier, ich habe das abgeschaltet, die kann man auch zum Lauschen ausnutzen. Man kann zum Lauschen Feldstärkemesser ausnutzen. So ein Feldstärkemesser, das ist ein Exemplar, das nicht mehr produziert wird, sieht zum Beispiel so aus. Also kann man dann ähnlich, wie ich das mit dem Sensor gemacht habe, das auch hörbar machen bei dem Sensor über Nebenwirkungen, hier über die Modulation. Also so einfach, die Leuchtdiode gibt die Feldstärke an. Ne? Oder mit einem Funkscanner. Viele von Ihnen werden noch nie einen Funkscanner gesehen haben, das ist einer der vorletzten Generationen. Der empfängt alles von 500 kHz bis 2 GHz. Größer ist er nicht, so groß wie ein Handy. Gebe ich auch nicht rum, das ist zu teuer zum Umgehen. Und gehört mir leider auch nicht. Habe ich nur für Sie gebohrt. professionelle Messgeräte kann man dann natürlich auch noch nehmen. Ganz typisch ist das Mitlesen von WLAN. Fast jeder EDV-Interessierte hat es irgendwann schon mal probiert. Ja, also die sogenannten Software-Studenten oder Hardware-Studenten oder sind ja auch alle neugierig. Da habe ich persönlich eigentlich auch gar nicht dagegen, wenn sie mal das mit ihrem Banknachbarn absprechen und sagen, ich belausche dich jetzt mal. Ne? Das ist eigentlich gar nicht dagegen einzuwenden. Nur wenn es in böser Absicht gemacht wird und derjenige das nicht weiß, dass er belauscht wird, dann ist schon was dagegen einzuwenden. Solche WLAN-Adapter gibt es aber auch, also die Software als Freeware, und die gibt es kombiniert, Software und Freeware, für viele hundert Euro. Da können natürlich dann entsprechend mehr. Zu den Tastaturen und anderen Peripheriegeräten, wie hatte ich schon was gesagt. Weniger bekannt ist, dass es auch Software gibt, die Störungen erzeugt, die man mitlesen kann. So soll eine Firma, das habe ich auch in der Fachzeitschrift, aus einer alten Fachzeitschrift noch so im Kopf, ich habe sie gar nicht mehr gefunden, so alt war sie schon, Wasserzeichen in das Bild des Computers eingebettet haben. Die sieht der Mensch mit seinem Auge nicht, aber der Funkspezialempfänger, der den Computerbildschirm mitliest, der kann es sichtbar machen. Man kann also auf die Art und Weise über einen Lauschempfänger sehen, ob derjenige die Originalsoftware oder im Klon verwendet oder die Seriennummer auslesen. Ist technisch möglich, nur frage mich, wozu braucht man das wirklich? Ein Kollege, ein Student aus der UdSSR, der mir gearbeitet hat, berichtete mir 1974, dass ein Professor in seinem Studium einen Rechner so programmiert hat, dass die Funkstörungen in Radiomusik verursacht haben. Das klang ja vor uns mit meiner Tastatur schon so ein bisschen musikähnlich. Ne? Aktive Verfahren sind oft dem Radar ähnlich. Zum Beispiel die Detektoren, die nichtlineare Elektronik suchen. Die senden einfach ein Signal und werden das Echo aus. Und wenn Elektronik von dem Signal getroffen wird, senden die ein anderes Echo zurück, als wenn ein Stuhl getroffen wird. Weil der Stuhl ist mehr oder weniger im Bereich der linearen Elektronik zu sehen, ja, in dem die Elektronik praktisch immer nichtlineare Komponenten enthält. Die Zeitreflektometer, das ist sowas wie ein Radar für Kabel, da sehen Sie, ob jemand irgendwo was draufgeklemmt hat. Und die Suche nach resonanzfähigen Elementen, das machen die Funkamateure seit zig Jahren. Die nehmen einfach ein Dipmeter und gucken, auf welcher Frequenz der Schwingkreis schwingt. Das sind aktive Verfahren. Da wird also, Dipmeter kann man auch passiv verwenden, aber eben auch aktiv. Und da wird also aktiv ein Signal eingespeist und die Antwort gemessen. Und die aktiven Verfahren haben immer viele Nebenwirkungen. Dann gibt es Provokationsverfahren, das ist, kennt ihr da aus dem täglichen Leben, die gibt es auch technisch und auch nicht technisch. Zum Beispiel die ganzen Monitore, die zum Beispiel bei der Windows XP mitkommen, wo man WLAN suchen kann und sich dann zu verbinden, ne, die arbeiten nach diesem Prinzip. Die senden also einen Broadcast und die Stationen antworten auf den Broadcast. Und die Netze, wo ein Broadcast untersagt ist, die so konfiguriert sind, dass Broadcast untersagt ist, die sehen die Tools einfach nicht. Die sind zwar da, die Netze, aber die Tools sehen sie nicht. Konkrete Gefahren für den PC ist WLAN immer. WLAN ist immer eine Angriffsstelle. Die unsichere Konfiguration des WLAN natürlich erst recht. Die anderen Funkverfahren wie drahtlose Tastaturen, drahtlose Headsets, Lautzahlen zum Drucker, zum Handy und so weiter, naja, da muss man schon ein bisschen Ahnung haben und vor allem ein bisschen Geld beutel, wenn man dort angreifen will. Die Störabstrahlung der Hardware hörbar machen, kann man so ganz einfach. Da kann man 5-Euro-Sensoren bauen, nur auswählen, die Daten, die da drin versteckt sind, sichtbar machen, nutzbar machen. Das erfordert viel Geld. Ja, und dann gibt es natürlich noch Schadsoftware, die unbemerkt sendet, das hatte ich schon erwähnt. Ne? Also das Programm, was der Professor geschrieben hat, kann man auch als Schadprogramm benutzen. Die Ergebnisse von Daten liegen fast immer unvollständig vor. Die Angriffsergebnisse müssen aufbereitet werden. Und an der Stelle greift dann die Abwehr an. Man kann zum Beispiel Nutzdaten mit ähnlich aussehenden Scheindaten mischen. Man kann Lücken in der Frequenzübertragung provozieren, indem man zum Beispiel Technik verwendet, die aus irgendwelchen Automatiken heraus den frequenten Kanal, den Funkkanal ändert und so. da wird es dann halt für den Angreifer schwer. Für das Opfer der Angriffe gibt es meistens Schäden. Die Schäden können Jahre zeitverzögert kommen. Das kommt auf das Ziel des Angreifers an. Die Schäden sind meistens irgendwie merkwürdig und man hat dann, wenn man sowas mal selbst erlebt, das Gefühl, dass da jemand die Zufälle organisiert. Im Volksmund sagt man immer, da hat doch jemand dran gedreht, das geht doch nicht von alleine so. Ne? Also dass die Betroffenen, die merken das unterschwellig schon, dass sie angegriffen werden können, aber keine Zuordnung zum Angriff mehr herrscht. Ich habe sowas in den 90er Jahren selbst erlebt. Es gab merkwürdige Dinge, die mir immer wieder Schaden zufügten, also wurde ich stutzig und suchte. Fündig wurde ich dann im Telefon. Nicht in der Funktechnik, sondern das Drahttelefon war angezapft. Hätte ich Funk benutzt, hätte ich den Beweis nie erheben können. Ich habe meine eigene Leitung überwacht und habe dann die Angriffe auf den Tonband gehabt. Man hat also versucht, die Nummern, die in meinen Telefon gespeicherten Nummern, über die Kabel einfach auszulesen. Und als ich telefonierte, hörte ich dann auch mal die Atemgeräusche von dem damit hören. Nicht vom Gegenpartner, den kannte ich lange. Gegenpartner war ein junger Mensch und der war mir offensichtlich ein älterer Asthmatiker. Ich konnte, obwohl ich Strafanzeige erstattet habe, keine Ermittlung umsetzen. Man hat zwar so ein bisschen was rumgetan, aber man hat nicht mal die Mitschnitte von diesen Aushorchversuchen, die ich auf Band hatte, als Beweis zu aktivieren. Und ich möchte an dieser Stelle an den Datenschutz appellieren. Verhindern Sie bitte nicht, dass der Bürger sich selbst schützt. Der Staat, der fühlt sich schlicht und einfach unzuständig. Der fühlt sich in vielen Fällen einfach überfordert. Und der Datenschutz an der Stelle sollte bitte schön dem Bürger die Beweiserhebung, wenn er durch Verbrecher angegriffen wird, nicht untersagen. Es gibt ja solche Sachen wie peinliches Mitschneiden und so. Das, was ich damals mit meiner Telefonleitung gemacht habe, durfte ich heute vielleicht gar nicht mehr machen. Schutz vor Angriffen, es sind zwei wichtige Komponenten zu kombinieren, die Erkennung und die Abwehr. Die vorbeugenden Maßnahmen, dass gar keine Angst dazu kommt. Um Angriffe mit technischen Mitteln zu erkennen, sucht man gern nach Elektronik, die sich an irgendwelchen Stellen befindet, wo keine sein sollte. Nutzt aber auch alle anderen Nebenwirkungen aus, also gesellschaftliche Beobachtung, kurioses Verhalten von bekannten, Verwandten, Mitarbeitern und so. Zur Erkennung der technischen Angriffe nutzt man fünf Dinge aus, oder vier Dinge aus. Einmal, dass die Elektronik nicht linear ist, dass die Elektronik Energie benötigt, dass sie Wärme erzeugt, weil sie Energie benötigt und dass sie ungewollte Abspaltung hat. Dort setzen so die professionellen Sucher nach Lauschangriffen an. Das sind so die Strecken. Ja, also nicht linear, non-linear, Junction Detector und Energie, das kann man zum Beispiel mit einer Wärmebildkamera sichtbar machen. Man kann auch die Stromleitung kontrollieren. Ich habe vor meinem Einzug 1979 in die Klatscher Wohnung die Wanze der Stasi schon gefunden. Das hat die Stasi damals erst ein Jahr später gemerkt, dass ich die Wanze gefunden hatte. Der Grund soll angeblich gewesen sein, dass ich auf dem Tanzsaal eine Mitarbeiterin kennengelernt hätte. Das ist mir mal so anonym gesagt, in meiner Akte fehlt es. In meiner Akte fehlt die Wanze komplett, obwohl dann 1990 eingebrochen wurde und die Wanze das Stromversorgungskabel durchgeschnitten. Drin ist die Wanze heute noch. Also hat keinen Saft mehr. Und so etwa sah eine Wanze aus. Das ist ein Bausatz, der käuflich in der BRD bezogen werden konnte. Vor etwa 10 Jahren wurde sowas im Bastelshop angeboten. Der sendet im UKW-Bereich mit einer extrem schwachen Leistung. Und heute, der Nachfolger dieses Bausatzes, ist der FM-Transmitter, den Sie in jedem Laden kaufen können. Das ist der Nachfolger dieser Wanze. Ja, also das ist auch der FM-Transmitter, ist auch eine kleine Sendeanlage, genau wie dieser Wanzen-Nachbau. Ne? Also ihr holt ein Mikrofon, Batterie angeschlossen, oder war das gerade abgebrochen. Ich gebe das Ding auch mal rum. Das ist eigentlich eine Imitation. Ne? Das war moderne Technik 1960, 70, 80. Ne? So in dem Zeitraum war das moderne Technik. Heute ist es Schnee von vorgestern. Sehen Sie aber bitte vorsichtig, wenn Sie nach Wanzen suchen. Es gibt zahlreiche Fehlergebnisse. Vor ungefähr 10 Jahren bat man mich, ich möge bitte in einer Wohnung mal nach Wanzen suchen. Die Leute hatten sich so einen Wanzensuchdetektor gekauft, der sprang an mindestens 5 Ecken der Wohnung an. Die Ursache war ganz einfach, entdeckt Telefon. Das sendet ja auch. Das ist wie mit dem Feldstärke-Detektor. Wenn ich hier ein BMR-Funkgerät kurz auf Senden schalte, sehen Sie schon, wie die Lumi hoch und runter springt. Normalerweise ist im grünen Bereich unten so die nix. Und wenn ich auf Sendung schalte, springt sie im orangen und roten Bereich hoch. Das sind über 50 dB Leistungsdefizit. Ne? Also das ist eine Änderung von fast 1 Million der Feldstärke, die ich dann hier natürlich in der kleinen Entfernung provoziere. Und so ähnlich funktionieren auch die Wanzendetektoren. Und damit kann man auch Computerfeldnetzwerke suchen, aber man findet sie nicht, die senden zu schwach. Ich habe Ihnen das gerade gezeigt, ob ein Handy als Wanze arbeitet, kann man mit diesem Feldstärke-Detektor suchen. Man kann aber auch das Dings nehmen. Immer wenn das Handy sendet, blinkt das. Die alten Handys, gut zu sehen, die alten Handys, die haben ungefähr 2-mal am Tag Kontakt zu ihrer Basisstation aufgenommen, ohne dass man ein Gespräch geführt hat. Die heutigen UMTS-Handys machen das teilweise in Abstand von wenigen Minuten. Es kommt darauf an, wie gut die Funkverbindung ist, ob man ein Auto ist oder Zug ist. Dadurch kann man UMTS-Handys praktisch immer sehr genau orten, wo sie sind. Selbst wenn es Fehlortung gibt, hat ja eine ganze Kette von Ortungsergebnissen. Alles Funktechnik, alles Spuren der Funktechnik. Und dann kommt noch dazu, dass ein Sensor immer nur 1 oder 2 Wege anzeigt. Andere Wege bleiben verborgen. Man kann das Handy über ganz andere Wege anzapfen. Das merkt kein Sensor, kein Feldstärke-Sensor. Zum Beispiel, weil nur während dem Telefonieren der Weg aktiv ist. Und weil diese Erkennung von Angriffen so schwierig ist, wartet man meistens darauf, dass sich irgendwo etwas Nicht-Technisches tut, dass sich konkrete Anhaltspunkte für gestohlene Daten ergeben, dass zum Beispiel jemand das eigene Patent 14 Tage vorhin selbst anmeldet. Hat es ja alles schon gegeben. Ne? Aber das kostet auch sehr viel Geld, die Abwehr. Deswegen verzichten viele Unternehmen und Privatpersonen fast immer darauf, eine konkrete Ursache zu suchen, wenn sie sowas finden. Sie beugen für die Zukunft vor und schlucken das einfach weg, dass ihnen da Misshelligkeit passiert ist. Oder eine kleine Firma, die macht vielleicht ihre Firma zu, meldet Konkurs an und das war's. Die Angriffe erkennt man also an den späteren Folgen. Der Dieb hat immer Ziele. Kein Dieb klaut, bis auf wenige Ausnahmen, um des Klauens willen, sondern der Dieb klaut, was verkaufen will oder sonst irgendwas. Und davon merkt man die Angriffe. Nun mal ein paar Tipps für den PC. Wenn Sie WLAN nutzen, funken Sie nur dort, wo es unverzichtbar ist. Ich weiß, dass es heute nicht mehr ohne geht. Wenden Sie eine sichere Verschlüsselung, eine starke Authentifizierung mit langen Passwörtern und Passwortwechsel ein. Tun Sie die Browser-Einstellungen so wählen, dass möglichst wenig Daten gesendet werden. Verwenden Sie einen MAC-Adressfilter, auch wenn die Daten gefälscht werden müssen. Es bringt halt nichts mehr. Wählen Sie die Netzwerkidentifikation, den Netzwerknamen sinnvoll, verbergen Sie ihn gegebenenfalls. Tun Sie die automatische Vergabe der IP nur dort aktivieren, wo Sie es brauchen. Und wenn Sie WLAN mal über Tag oder Wochen nicht brauchen, schalten Sie es einfach ab. Da können Sie sich einen Link auf dem Bildschirm machen. Das ist einfach eine Sekundensache. Die Blauzahnadapter, da kann ich Ihnen den Tipp geben, nehmen Sie immer nur das Adapter der Reichweite, das Sie brauchen. Da gibt es Reichweiteklassen. Sie brauchen keinen Adapter mit 100 Meter Reichweite, wenn der Blauzahnadapter neben dem Rechner steht. Reicht den Adapter für 10 Meter Reichweite. Die Störstrahlung des PC, ja, betreiben Sie Ihren PC bloß mit geschlossenem Gehäuse. Das ist die einfachste Maßnahme. Ne? Verwenden Sie geschirmte Netzwerkkabel statt billiger, schlecht geschirmter. Sie können auch viele identische PCs nebeneinander stellen und betreiben. Dann haben Sie Datenhiebe schwer. Wir haben nämlich dann große Probleme, die einzelnen Bildschirme einander, Inhalte voneinander zu trennen. Und wenn 10 Leute gleichzeitig auf der Tastatur mit dem gleichen Standort tippen, dann ist es technisch nicht einfach, diese 10 Datenflüsse zu trennen. Sie können auch den Bildschirmschoner verwenden, der Daten vorbricht. Dann denkt derjenige, er schnüffelt Ihnen Daten aus, in Wirklichkeit hat er den Bildschirmschoner ausgeschnüffelt. Das ist ein guter Trick, ne? Irgendwann also nicht die schwimmenden Fische, sondern zum Beispiel auch eine Excel-Tabelle als Bildschirmschoner verwenden. Und am besten noch eine, wo sich die Dateninhalte ändern. Da steht auch ein Rauscher auf dem Schlauch. Sie können auch die Bildschirmfarben so wählen, dass sie am Ausgang der Grafikkarte schwer unterscheidbar sind. Ich habe immer drei solche Farben nebeneinander gemacht. Sie kommen auch einigermaßen auf der Leinwand. Die drei Farben haben eigentlich die gleiche Codierung. Haben wir da immer so eine Zahl, ne? 0, 128, 255 oder sowas für die drei Farben. Und bei den drei Farben ist einfach nur die Reihenfolge der Ziffern vertauscht. Also einmal 0, 255, 128, einmal 0, 128, 255 und so in dieser Art. Weil man kann auch diese parallelen Daten ablauschen. Das wird aber dann über die Flankensteinheit der Grafikkarten gemacht und erfordert teure, sehr teure Hardware. Im allgemeinen Fall auf den Armaturen gebastelten Lauschgeräten sehen die drei Farben alle gleich grau aus. Schützen Sie sich mit den üblichen Softwaremaßnahmen, Virenscanner, Firewalls, Werbeblocker und so weiter. Und beim Schutz gibt es auch immer wieder Irrtümer. Viele schalten den Monitor aus, wenn sie nicht zeigen wollen, was sie gucken. Der Lauscher sieht es trotzdem. Ja, nämlich die professionellen Geräte, die belauschen nicht den Bildschirm, die belauschen den Ausgang der Grafikkarte. Und das ganz am Anfang, bevor der Vortrag losging, hatte ich dieses Freezell-Spiel auf meinen Bildschirm gebracht. Der eine oder andere interessiert sich vielleicht. Bringen Sie so ein Fenster im Vordergrund und der Lauscher sitzt auf einem Schlauch. Weil am Ausgang der Grafikkarte sieht er beim Freezell. Die Daten, die dahinter liegen, die werden am Ausgang der Grafikkarte nicht gesendet. Das ist eine sehr effektive Abwehr, wenn man den Verdacht hat, dass jemand lauscht. Man kann das Wort in der Zeit nicht die eigenen Daten lesen, sondern das kann man auch nicht, wenn man ausschaut. Wenn man etwas vorträgt oder öffentlich studiert, muss man sich einschränken. Ich gucke hier auch immer wieder auf die Zeit, die ein bisschen verspätet angefangen wird, oder wenn es ein bisschen verspätet zu Ende geht. Aber ich mache mal als Beispiel eine Liste, wie man die Strippentastatur, die Kabeltastatur ablauschen kann. Man kann den Anschlagrhythmus auswerten, ist nicht über Funk. Man kann die Tastengeräusche auswerten, ist auch nicht über Funk. Man kann zuschauen, da kann man vielleicht eine Funkkamera dazu verwenden. Aber ansonsten geht es um Feldstecher oder einfach über die Schulter gucken, ne? Ist ja nichts Neues. Zeig mir mal, wie das gemacht wird und schon hat man das Passwort. Man kann die Armbewegung auswerten, das machen zum Beispiel Leute, die Geldautomaten knacken wollen, die haben das schon gemacht. Ja, also man bewegt den Arm dann nach dieser Tastatur, ne? Und solche einfachen Armbewegungen lassen sich leicht auswerten. Und man kann die Störspannung auswerten. Wir haben also einen Funkweg, um die Tastatur anzugreifen, aber eine ganze Reihe anderer Wege. Man darf also die Funkangriffe nicht überbewerten. Es können nur wenige. Allgemein gilt für alle Funkverfahren, wenn man sich schützen will, Abstrahlungen minimieren, Signal mit Störungen überdecken, Computerkabinett mit 40 Computern auf jeden Raum. Sicherheitsabstand zu den Lauschern erzwingen, Handy, einen Wähler fängt man nicht mehr, Übertragungsinhalte und Zeiten tarnen, verschlüsseln, spezielle Übertragungsverfahren nutzen, auch die gibt es, die parallele Datenübertragung der seriellen vorziehen, weil sie für Amateure kein knackbar ist, die Schutzmaßnahmen kombinieren, Passwörter, den Sicherheitstest, naja, und auch an die psychologisch-gesellschaftliche Seite denken. Der Schutz wird, den jemand für sich aufbaut, wird natürlich versucht zu brechen. Und kein Schutz ist perfekt. Jeder sucht danach, das Optimum zwischen Schutz und Kosten für den Schutz zu finden. Aber niemand schießt mit der Kanone nach Spatz. Und genau hier setzt der Bruch der Schutzmaßnahmen ein. Der beste Schutz ist, sein Umgehen so teuer zu machen, dass es für den Krieg nicht mehr rechnet. Damit ist in alle außen vor, außer den staatlichen Ermittlungsbehörden, weil dort kommt es nicht auf Geld an. Dort kommt es auf Kreativität an, Wissen und Ähnliches. Aber die ganzen Amateurspione sind draußen, wenn sie den Angriff zu teuer machen. Niemand wendet 1 Million Mark für Messgeräte und Ähnliches auf, um dann 50 Euro zu stören. Meist setzt der Bruch des Schutzes gegen Ausspähen nicht an der Technik an, sondern an Menschen. Hierzu habe ich Ihnen ein Buch mitgebracht. Kevin Mitnick, ein ganz bekannter Hacker. Die Kunst der Täuschung. Er beschreibt in diesem Buch sehr ausführlich und sehr genau, gibt es eine deutsche Fassung, das ist sie hier, wie er die Daten gewonnen hat. Er hat praktisch immer an den Menschen angesetzt. Er hat praktisch immer als erstes die Menschen reingelegt und hat sich von ihnen die nötige Startinformation geholt. Das nennt man Social Engineering, also über die menschliche Strecke angreifen. Und ich empfehle Ihnen das Buch nicht, dass Sie das nachmachen, sondern Sie können hier drinnen sehr gut geschildert erleben, wie es die Diebe machen. Wenn Sie das Buch gelesen haben, riechen Sie so einen Angriff auf Ihre Person. Ich weiß nicht, ob die TU-Bibliothek ein Exemplar hat, aber die Deutsche Bücherei hat mit Sicherheit ein Exemplar, ist ja eine deutsche Ausgabe. Ja, unten der Satz, ne, wer sein eigenes Personal, kann ich nur immer wieder unterstützen. Wenn das Personal nicht hinter der Firma steht, hat die Firma verloren. Oft sind die Angriffsmöglichkeiten für uns unbekannt. Der Staat und andere Interessenträger geben die eigenen Methoden nicht im Detail preis. Die Kriminellen forschen diese Methoden aus und wenden sie selbst als Drittbrettfahrer an. Und das heißt im Klartext, wenn jemand zum Opfer wird, muss er sich auch gegen die Methoden des Staates schützen, ob er will oder nicht, damit er die Drittbrettfahrer trifft. Vor wenigen Wochen kam die Nachricht, dass die Handys in Zukunft alle ein RFID-Etikett bekommen sollen. Zusätzlich zu ihren Funkeigenschaften. Und dieses RFID-Etikett kann normalerweise teilweise gelöscht werden, wenn man den Laden bei gekaufter Ware verlässt. Das RFID-Etikett auf dem Handy soll aber nie gelöscht werden, weil es soll sozusagen als elektronischer Ausweis dienen. Es ist Absicht, dass das nicht gelöscht wird. Man soll mit diesem RFID-Etikett auf dem Handy zum Beispiel Parkgebühren bezahlen können, im Betrieb Zutritt erhalten und Ähnliches. Natürlich dort, wo keine allzu hohen Sicherheitsanforderungen sind. Das passiert ganz einfach daran, heute gibt keiner mehr sein Handy aus der Hand. Da will er erreichbar sein. Ne? Das Handy wird also zum Ausweis. Und dieser Ausweis kann an jedem beliebigen Ort, an jedem beliebigen, der sich ein Lesegerät für 30 Euro leisten kann, ausgelesen werden. Die Verbrecher brauchen dann nur noch eine Liste der geeigneten Zuordnungen machen und schon können sie ganz zielgerichtet Angriffe vorbereiten. Sie können solche Daten mit Sicherheit, wenn das einmal kommt, auch irgendwo im Schwarzhandel kaufen. Eine Schutzmaßnahme gegen dieses Ausspähen der RFID-Etiketten ist die geringe Funkreichweite dieser Etiketten. Die arbeiten nach dem gleichen Prinzip wie das Sekundärradar der Luftfahrt. Das heißt also, sie werden angefunkt, speichern einen Teil von der Energie, die sie über das Anfunken erhalten, gewinnen daraus ihre eigene Energie und senden das und verwenden das zum Senden. Das heißt also, die Energie, die sie zum Senden brauchen, die meisten haben keine Batterie, wird ja viel zu teuer werden, die kommt aus dem Lesegerät. Und dadurch ist die Reichweite begrenzt. Nun kann man die Reichweitebegrenzung dadurch aushebeln, dass man den Standard, das ist alles standardisiert, nicht einhält. Man baut einfach ein Lesegerät, das 100-mal so viel Power sendet. Man wird auch die Entfernung, über die man das Etikett auslesen kann, deutlich größer. Und der Schutz gegen unbemerktes Auslesen, zum Beispiel das Etikett reicht bis 10 Meter weit, ist ausgehebelt und es reicht im 10 Meter weit. Wenn ein Schutz gegen Datendiebstahl da ist, heißt das nicht, dass er hochwirksam ist. So können automatisch erzeugte Schlüssel, Sitzungsschlüssel, wie wir sie überall kennen in der heutigen Datenverarbeitung, auch aus Datum und Uhrzeit abgeleitet werden. Kommt auf die Software an. Aber Datum und Uhrzeit ist dem Hacker bekannt. Hat also einen viel, viel kleineren tatsächlichen Knackaufwand, als die Schlüssellänge vermuten ließe. Ein Schutz gegen ein Ausspähen muss man nur dort brechen, wo es überhaupt einen gibt. Dem müssen wir Rechnung tragen. Wir müssen auch mit unsicherem Wissen arbeiten. Und dieses Kapitel 8 überspringe ich mal aus Zeitgründen und komme zum Kapitel 9. In dem Kapitel 8 war von mir beschrieben, wie man mit unsicherem Wissen umgeht, wie man aus unsicherem Wissen, das heißt Gerüchten und Ähnliches, relativ sichere Informationen gewinnen kann. Und kommen wir zur Prognose. Dazu habe ich dann am Schluss noch ein abschließendes Experiment. Das wird einige Zeit dauern, wenn ich das rumgebe. Aber müssen Sie halt mal ein paar Pause ein bisschen weitermachen. Die Nachteile des Funk in der Summe aller Lebensbereiche bleibt unterbewertet. Sie ist jetzt unterbewertet. Die Nachteile sind unterbewertet. Wir funken gedankenlos rum, ohne uns über Nachteile bewusst zu sein. So hat eine Universität, die Technische Fakultät einer Universität aus den alten Ländern, gefunden, dass das Wireless-LAN, obwohl es mit ganz geringen Intensitäten sendet, Herzstörungen verursachen kann. Es verändert die sogenannte Herzratenvariabilität, das ist ein Maß für die Gesundheit des Herzens nachteilig. Das Herz muss ununterbrochen sich anpassen, muss also variationsfähig sein, damit es diesen Anpassungen an die Anforderungen folgen kann. Und diese Anpassung wird gestört unter anderem. Es wird eine viel, viel intensivere Zunahme der Funkanwendungen geben, als es jetzt schon gibt. Die Zunahme wird vom Marketing geprägt sein und nicht so sehr von den gewachsenen Bedürfnissen. Wird sich am Angebot orientieren und nicht an dem, was der Mensch wirklich braucht. Wir kaufen jeden Tag unzählige Dinge. Ne? Ich habe vor kurzem auch eine Google gekauft und hatte noch eine zu Hause liegen. Da muss ich halt zwei essen, aber nach anderthalb wäre es zu viel. Die Kritik an der Funktechnik allgemein wird sich zögerlich entwickeln. Zu langsam entwickeln, um potenziellen Schäden vorzubeugen. In ferner Zukunft wird man versuchen, über die Funktechnik die Lebewesen auszuforschen. Versuchen, Einfluss auf physische und psychische Funktionen des Menschen zu nehmen, über die Funktechnik. Die ständig steigenden Summen für die Entwicklung non-letaler Waffen deuten auch in diese Richtung. Die Geheimhaltung ganzer Anwendungszweige der Funktechnik. Über viele Jahrzehnte lässt beängstigende Vermutungen offen. Die Anwendung von Windkontrolle, die meisten werden überhaupt noch nicht wissen, was das ist. Das ist so eine Art Verfahren, Gedankenmanipulation, Verfahren der Gedankenkontrolle. Sind seit etwa dem Zweiten Weltkrieg in Ansätzen bekannt. Sie basieren unter anderem auf Ultraschall-, Pharmaka-Anwendung und auf Funkanwendung. Vor einem Jahrzehnt, wenn man da im Internet recherchiert hat, zur Gedankenkontrolle oder Windkontrolle, ist die Zahl der Seiten sehr überschaubar gewesen. Heute kann man sie kaum noch zählen. Das muss ja Ursachen haben, wenn die Seiten zu einem Thema plötzlich so zunehmen. Auf diesen Seiten findet man alles, Lügen, Aufbauschung, aber auch erschreckende Zeugenberichte. Eine ehemalige Gesundheitsminister aus den nördlichen Ländern hat auf der Anti-Zensur-Konferenz dort einen Vortrag gehalten. Sie berichtete Erschreckendes, eine Ärztin übrigens. Die Desinformation, die man auf diesen Seiten sieht, ist eine Folge der Geheimhaltung. Dem Menschen stehen einfach keine vernünftigen Informationen zur Verfügung. Ich habe eine Liste mit mehr als 100 öffentlichen Patenten aus den USA. Diese Patente zu diesem Thema sind zum Teil über 50 Jahre alt, um 50 Jahre alt. Sie beinhalten ein erschreckendes Potenzial für Maßnahmen zur Massenmanipulation. Manipulation der Massen über Funkanlagen. Der funkbasierte Zweig dieser Technologie kenne ich seit 1968 in Lager-Oberstdorf. Die anderen Zweige kenne ich seit 1972 und 1990, also Pharmaka und Ultraschall. Es wird das Zeitalter kommen, wo man versucht, Gedanken zu zensieren und vorzuschreiben. Die Funktechnik ist ein möglicher Weg für diesen Missbrauch. Irgendwie unbemerkt hat dieses Zeitalter schon begonnen, wenn man Literaturstudien zu den erwähnten Thema macht. Natürlich bringt die Zukunft gute Seiten. Es gibt nur noch schlechte Seiten. Gute Seiten sind zu kurz gekommen bisher. Also kann man elektrische Körperschwingungen drahtlos abgreifen und auswerten. Wir kennen das drahtgebunden vom EKG. Ne? Als Ergebnis erhalten Sie dann eine Liste der sich anbahnenden oder schon vorhandenen Erkrankungen. Das bieten hier in Dresden schon Heilpraktiker an. Nicht jedes dieser Verfahren ist heute schon ausgereift. Aber einige Verfahren funktionieren brauchbar. Ich habe das an mir ausprobieren lassen und habe dafür auch einen teuren Preis gezahlt, weil billig ist das nicht. An einigen Verfahren muss man noch arbeiten, aber an diesem Verfahren, das ich ausprobiert habe, hat man dieses Nasenspray mit Orangenöl, also ätherische Öle der Orangen, eine Woche nachdem ich es angewendet hatte, noch gesehen. Im Befund dieser elektromagnetischen Schwingung des Körpers. Ich habe das dem Heilpraktiker nicht gesagt, dass ich dieses Orangen-Nasenspray genommen habe. Er hat es in seiner Elektronik gesehen. So aussagefähig sind die Bioströme des Menschen. Ich verdeutliche Ihnen die Größenordnung der Bioströme. Mal ein Experiment, das ist jetzt das Schlussexperiment. Wir sind schon über der Zeit, aber auch ist schon zu spät am Anfang gewesen. Das ist einfach ein Voltmeter mit Fernelektroden. Nehmen Sie die beiden Elektroden in der Hand, drücken es mal rechts und mal links. Am Voltmeter lesen Sie Ihre Bioströme und Muskeln auf. Eine Elektrode, wo Sie nicht zudrücken dürfen, aber nicht loslassen, sonst wurde der Stromkreis nicht geschlossen. Das ist sozusagen ein Musterexperiment, was am EKG sich anlehnt. Und das wird man in irgendwann in Zukunft auch ohne Trauma machen. Wir machen das draußen, weil der nächste Referent wartet, dass heute alles ein bisschen schief gegangen ist. Die Fische können das Gleiche mit ihren neurotinischen Ampullen noch unterm bauen. So, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich habe Ihnen eine Mailadresse angegeben. Wenn jemand irgendwie unbedingt mit mir Kontakt aufnehmen will, kann man das über die Mailadresse tun. Die habe ich extra für diese Datenkonferenz, für diese Vorlage eingerichtet.